ich fand letztes Jahr schon extrem erfolgreich. Nach dem ersten Tag Release, Mino, das halte ich fest, nach dem ersten Tag Release haben die Leute 2,5 Millionen Dollar ausgegeben.
Das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, müsste das eigentlich nicht in einem liberalen Rechtsstaat anders ablaufen?
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, endlich mal wieder. Mein Name ist Carmine Sena, auch genannt Mino, und mir gegenüber sitzt natürlich wie immer meine gerade so wundervoll lächelnde und ganz, ganz tolle beste Freundin und Co-Founderin Paula Vorbeck. Paula, wie geht's dir denn heute?
Ach, mir geht's besonders gut heute, einfach weil wir mal wieder aufnehmen dürfen. Es ist großartig, wir hatten ja eine längere Pause.
Ja.
Ich wünsche hier noch an der Stelle allen ein frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Auf dass ihr ein tolles, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr habt, 2023. Und wir werden euch natürlich mitnehmen und jetzt auch wieder regelmäßig versprochen unseren Podcast hier weitermachen.
Absolut.
Und ich bin gespannt, was dieses Jahr so bringt. Das ist ja auch krass, weil wir haben ja bald schon das erste Podcast-Jahr rum im Februar, ne?
Stimmt.
Deswegen kann man so ein bisschen die Entwicklung verfolgen und ich bin gespannt, was dieses Jahr so passiert.
Ja, ja, ich bin vor allem auch gespannt, was, also wortwörtlich, was passiert, ne, für unsere zweite Kategorie auch. Und mal sehen, ob die Hauptthematik sozusagen sich ein bisschen verändert dieses Jahr. Das könnte ganz spannend werden oder traurig, je nachdem, wie es endet. Aber ich bin auch super, super happy, dass wir wieder hier sitzen, quasi aus unserem Winterschlaf erwacht, ja, voll gefressen von Weihnachten und Neujahr, endlich mal wieder miteinander sprechen. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach direkt loslegen, oder?
Let's go!
Was ist das heutige Thema?
Ja, da wir jetzt am Anfang des neuen Jahres stehen und ja auch im letzten Jahr die letzte Folge so ein bisschen her ist noch, dachte ich mir, dass wir vielleicht Revue passieren lassen. Was ist denn passiert in den letzten Tagen von 2022 und vor allem, was ist passiert in den ersten Tagen von 2023?
Ja.
Es ging ja bei uns eigentlich schon direkt wieder voll los am 1. Januar beziehungsweise 2. Januar. War bei uns ja auch schon wieder die Hölle los. Also mein E-Mail-Postfach ist aus allen Nähten gesprungen. Und ja, das würde ich einfach mal mit dir besprechen. Und vielleicht, dass wir so ein bisschen auf die Ziele eingehen, was wir dieses Jahr haben oder die wir dieses Jahr haben. Und genau, vielleicht können wir da auf die ein oder anderen Punkte eingehen.
Absolut, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Die Idee unseres Podcasts war ja sowieso, dass wir euch so ein bisschen ja auch auf unserem unternehmerischen Weg quasi mitnehmen. Klar, da passt es immer mal wieder, wenn wir so ein bisschen Hauptthemen haben, die sich auf eine Sache konzentrieren, wie wir es hatten mit Sales, Marketing etc. Und das werden wir auch immer wieder natürlich einstreuen. Aber von jetzt an wird es primär dann auch vor allem so ein bisschen um Compounder quasi gehen und was so in den Tagen zwischen unseren Podcast-Aufnahmen vielleicht auch unternehmerisches so passiert ist, weil wir sind jetzt in einer sehr spannenden Phase, in der auch in 2 Wochen relativ viel passieren kann, ne? Und deswegen finde ich, das ist eine super, super Idee. Jetzt kommt natürlich meine quasi fast 30 Demenz. Was haben wir denn nochmal als allerletztes besprochen gehabt, als wir in der letzten Folge saßen? Das ist ja jetzt wirklich so lange her. Unser letzter Stand war was, Paula? Was haben wir unseren Hörerinnen und Hörern erzählt?
Das war der Jahresrückblick. Also wir hatten darüber gesprochen, was in 2022 so war, ne? Und was uns vielleicht auch ein bisschen misslungen ist oder gut geklappt hat. Und da haben wir die Leute mitgenommen und gezeigt, was wir in einem Jahr Startups so machen können, was möglich ist und was aber auch schief gehen kann. Und es ist so witzig, weil bei uns ist ja ganz extrem, diese Tage zwischen dem Jahr, gerade mit Weihnachten dazwischen, den Feiertagen, ist ja wirklich bei uns ein bisschen ruhiger. Ne? Also nicht nur intern im Team fahren die Leute nach Hause und schalten so ein bisschen ab, sondern tatsächlich auch der ganze Markt fährt ein bisschen runter. Wir hatten zwar einige Bewerbungen, weil die Leute Zeit haben, um sich für ein Studium zu interessieren, zu orientieren und dann auch schließlich zu bewerben. Aber jetzt so irgendwie im Sales, was jetzt irgendwie die Ansprache von Kunden angeht oder sowas, ist ja in den meisten Branchen dann eher ein bisschen ruhiger.
Klar.
Und das ist bei uns auch ganz krass. Dementsprechend hängt man dann so ein bisschen in der Luft und weiß nicht wirklich, was mit sich anfangen. Aber, und das hatte ich dir ja gerade in der Vorbesprechung erzählt, ich habe da zum Beispiel dann ein paar Dinge gemacht, die ich mir immer schon vorgenommen habe, auch die Monate davor. davor, zu denen ich aber nicht kam, weil ich einfach wenig Zeit habe. Da kann ich jetzt auch später nochmal drauf eingehen, was das genau war. Und genau diese Dinge sind so gekommen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Aber jetzt, also jetzt in der ersten Woche, wo es dann direkt wieder losging, E-Mails reinflattern, die Anrufe kommen, die Beschwerden, die Lobe, die was weiß ich. Da habe ich gesehen, okay, gut, dass ich diese Vorarbeit geleistet habe, weil das bringt mich jetzt wirklich weiter. Im Alltag diese Dinge zu machen, macht nicht viel Sinn. Und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen für dieses Jahr, immer in diesen ruhigeren Phasen, jetzt auch vielleicht wieder über Ostern oder so, genau dasselbe nochmal zu tun. Genau. Absolut. Aber darauf gehe ich gleich nochmal ein, was das war.
Ja. Ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir haben das ja jetzt auch schon mehrmals angesprochen, sowohl bei uns im Team oder wenn wir uns mal ausgetauscht haben, aber eben auch im Podcast, dass natürlich gerade zu Beginn oder wenn das Team noch nicht so groß ist, ne, in einem Startup, man dann doch ja sehr viele Hüte auf hat, ne, und sehr viele Sachen gleichzeitig machen muss. Man hat zwar immer so sein eigenes Metier, das ist ja auch bei uns so, du machst Sales, Evelyn macht Marketing, ich mache Technologie, aber irgendwie machen wir dann doch irgendwie alle alles. Ja, sozusagen. Und das stimmt, ne? Dann in, ich sag mal, in dem Alltagsgeschäft, wo man sich natürlich auf das konzentrieren muss, ne, was die Hauptaufgabe ist, da fallen manchmal diese kleineren Sachen, die eigentlich auch nötig wären, irgendwelche Partnerschaftspflegen oder so, ne, die vielleicht auch kontribuieren, zu einem anderen Grad, aber halt eben auch, ne, zum Erfolg beitragen. Die fallen dann ein bisschen hinten raus und die kann man dann natürlich in so ruhigen Zeiten machen. Ging mir genauso. Ich war ja zwischen den Jahren in Berlin mit meiner Freundin, die Familie von ihrer, die Familie meiner Freundin besuchen. Und da habe ich auch so ein bisschen nebenbei eher so Kleinigkeiten dann an der Plattform machen können, die dann also nicht neue Funktionen waren, sondern ich kann mal hier ein bisschen aufräumen, da mal ein bisschen irgendwelche Geschwindigkeitsoptimierung machen und so weiter und so fort. Und das ist immer ganz schön, wenn quasi nicht dann irgendwelche Anfragen auch von außerhalb reinkommen, ne, die dann sagen, ey, hier muss was korrigiert werden, es funktioniert was nicht oder so. Und das ist natürlich immer eine gute Zeit dafür. Absolut.
Absolut. Ja. Ja, definitiv. Also ich habe mir tatsächlich die Zeit genommen, um auch mal so ein bisschen unser Produkt anzuschauen, aber jetzt nicht wie du innen drin im Backend und mal tatsächlich Dinge ändern kannst, sondern ich habe das mal aus User-Sicht betrachtet und wie geht man durch die Prozesse durch, wie sieht das alles aus, sind die Profile vollständig, weil wir haben ja nur bis zu einem gewissen Grad Kontrolle über die tatsächlichen Inhalte der Profile, das machen ja die Hochschulen meistens selbst, wir unterstützen sie dabei, aber alles, was irgendwie inhaltlich Texte angeht, wird von den Hochschulen selbst gemacht, damit die sich auch am besten präsentieren und die Leute natürlich auch die besten Informationen bekommen. Das soll ja auch so sein.
Klar.
Trotzdem ist mir dann aufgefallen, dass viele Hochschulen das wirklich 1A top gemacht haben und toll beschrieben haben und auch vollständig ist alles. Es gibt aber auch immer wieder Profile, wo das nicht so ist, wo dann Dinge vergessen wurden. Das sind einfach Flüchtigkeitsfehler, die passieren, wenn man dann mal 30, 40 Studiengänge befüllen muss. Und wenn man solche Dinge einfach ab und zu mal sich mal wirklich konzentriert anguckt und die Dinge korrigiert, dann wird so ein Profil plötzlich vollständiger und auch einfach schafft mehr Wert. Ja? Und
Klar.
Im Endeffekt ist das natürlich auch für uns dann viel besser, wenn die Leute dann wirklich 100% vollständige Profile haben und nicht hier und da mal Lücken aufweisen.
Absolut.
Gott sei Dank, es werden immer mehr Studiengänge, dementsprechend ist das auch viel, viel Arbeit und ich schätze, dass wir dafür auch irgendjemanden einstellen müssen irgendwann, der sich dann nur um diese Profilpflege kümmert. Aber bisher können wir das noch selbst, gerade in solchen Tagen. Und das hat mir dann auch irgendwie gut getan, das zu wissen, jetzt ins neue Jahr kann man starten mit, ich sag mal, wieder schönen, aufgeräumten Profilen.
Ja, ne? Absolut.
Genau.
Klar.
Das Zweite, was ich total viel gemacht hatte, war, ich war ganz viel auf LinkedIn unterwegs und habe mir eine Liste gemacht mit Namen, die ich jetzt im Januar kontaktieren wollte, aus unterschiedlichsten Branchen. Das hatte auch was mit Evelyns Bereich zu tun, Thema Marketing, Thema Tippgeber, Thema Student Recruitment, Thema Hochschulen, also kreuz und quer über alle Bereiche hinaus. Allerdings habe ich mir immer gedacht, okay, der könnte was für uns sein oder diese Person könnte uns irgendwie weiterbringen, wir könnten diese Person irgendwie weiterbringen und habe das einfach mal, habe eine Riesenliste erstellt, da bin auch lange nicht durch, die alle zu kontaktieren, aber das hat mich Tage gekostet. Aber in diesen Tagen konnte ich sie nicht kontaktieren, weil die hatten auch alle Urlaub, die wollten auch nicht genervt werden. Ich hatte also Zeit, mir diese Liste zu machen, ne, mit Kontaktdaten und so weiter. Und habe jetzt im Januar die Chance, die alle anzuschreiben. Und dann wahrscheinlich auch auf, und ich habe jetzt auch schon viele Rückmeldungen bekommen. Ich habe schon die ersten Gespräche hinter mir. Ich habe schon die ersten Vertragsabschlüsse hinter mir. Super. Also es lief richtig gut an. Einfach, weil ich gesehen habe, okay, diese richtige Vorbereitung macht es einfach so.
Klar.
Und ja, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich das so gründlich gemacht hatte. Und werde ich auf jeden Fall weitermachen, weil das kann ich auch jedem nur empfehlen. Klar, man kann sagen, wenn man irgendwann Mitarbeiter hat, geh mal raus und sprich die Leute an. Aber wenn man dann als Gründerin oder als Geschäftsführer selbst hingeht und selbst mit den Leuten spricht, dann ist das immer, immer besser.
Das macht natürlich einen schönen Eindruck. Mhm. Und ja, vor allem, es kommt ja auch immer drauf an, mit wem man redet. Klar, die Mitarbeiter können, ich sag mal, ebenfalls andere Mitarbeiter von anderen Unternehmen ansprechen. Aber wenn man natürlich, sag mal, auf so einem C-Level miteinander kommuniziert oder zumindest, ich sag mal, höherrangige Personen ansprechen möchte, die wollen in der Regel auch von eher höherrangigen Personen angesprochen werden und nicht jetzt unbedingt vom Vertriebsmitarbeiter Marc Mustermann, ne, oder sowas. Das ist natürlich, macht einen anderen Eindruck, definitiv.
Absolut, ja. Ja. Eine Sache hatte ich dich ja gefragt, Mino, weil du ja auch, wie du gerade gesagt hast, wir sind für alles zuständig. Du bist ja neben der Technologie auch unser CFO, also zuständig für Finanzen.
Exakt,
und
ja,
da hatte ich dich gefragt, wie sieht es eigentlich mit dem Jahresabschluss aus? Den haben wir noch einzureichen bei diversen Institutionen. Mhm. Und es ist ganz toll, dass du das kannst, weil wir das selber noch nie gemacht haben und ich das auch gerade über Bücher und Videos und Beispiele erlerne. Mhm. Also mega gut, dass du das kannst. Und vielleicht kannst du uns allen, die hier zuhören, inklusive mir, mal erklären, vielleicht kurz und knackig, das muss jetzt keine halbe Stunde trocken Jahresabschlussbesprechung werden, aber dass wir einfach mal kurz aufwerfen, wie läuft sowas ab, was ist da wichtig, was ist zu beachten?
Ja, gut, dass du dich da an mich wendest, Paula. Ich bin der zertifizierte Dozent, deswegen kann ich das natürlich auch sehr gut erklären. Ich habe ja auch meinen Abschluss in Finance gemacht. Nee, also die Idee ist ja, wir haben ja zu Beginn einer unserer allerersten Podcast-Folgen, da ging es ja darum, welche Unternehmensform man nimmt. Und sobald man eine Kapitalgesellschaft ist, so wie das bei uns der Fall ist als GmbH, muss man am Ende des Jahres oder zu Beginn des darauffolgenden Wirtschaftsjahres den Jahresabschluss machen. Jahresabschluss bedeutet einfach, dass man dem Finanzamt und eben auch, ich sag mal, der Regierung als Gesamtinstitution über das Medium Bundesanzeiger, da komme ich gleich noch dazu, einfach offenlegt, wie es um das Unternehmen steht. Primär geht es also einfach darum, dass man nach außen hin kommuniziert, wie das Unternehmen dasteht. Das heißt, nicht für, ich sag mal jetzt den Laien, der einfach um die Ecke kommt und wissen will, wie viel Umsatz hat das Unternehmen gemacht, denn das ist eigentlich nur eine Pflicht für an der Börse notierte Unternehmen, die das dann eben klar offenlegen müssen. Wir müssen das nur gegenüber dem Staat quasi offenlegen. Geht also quasi darum, dass dann am Ende auch das Finanzamt genau weiß, wie viel abgerechnet werden muss, etc., wie gut wir dastehen. Ist gegebenenfalls auch sehr, sehr wichtig, wenn man bereits Investoren hat, weil man dann nämlich ja auch entsprechend denen Nachweise geben muss. Und zu diesen Unterlagen, die dann eingereicht werden müssen, zählt nicht nur die Bilanz, ne, das ist so das klassische buchhalterische Jahresabschlussding, und die Einnahmenüberschussrechnung bzw. Gewinn- und Verlustrechnung in unserem Fall, sondern eben auch dann das sogenannte Offenlegen im Bundesanzeiger. Der Bundesanzeiger ist quasi ein Magazin, mittlerweile rein online, in dem man diese Jahresabschlüsse offenlegt. Das heißt, dort reicht man beides ein. Auf der einen Seite die Bilanz in verkürzter Form für Kleinstunternehmen, wie das bei uns der Fall ist. Kleinstunternehmen, das hat dann was mit dem Umsatz zu tun und mit der Anzahl der Mitarbeiter. Je größer man ist und je mehr Umsatz man gemacht hat, desto elaborierter muss die Bilanz dann auch am Ende sein und die Sachen müssen ein bisschen mehr aufgeschlüsselt sein. Das ist für uns noch relativ einfach, nervig, aber einfach. Und dazu gleichzeitig dann auch die Gewinn- und Verlustrechnung. Lustigerweise bezahlt man da auch für. Das ist besonders toll daran. Also wir haben die Pflicht auf der einen Seite, das zu machen. Und auf der anderen Seite bezahlt man dann für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger, ich glaube, 40 Euro oder 45 Euro, sowas in dem Dreh. Damit ist es aber nicht getan. Denn man könnte ja jetzt denken, dass das Finanzamt einfach zum Bundesanzeiger geht und sich da die Dokumente nimmt. Nein, man muss beides, auch Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, nochmal sozusagen elektronisch an das Finanzamt übertragen. Das macht man aber nicht mit Elster, was man so kennt für die normalen Steuererklärungen, sondern mit der E-Bilanz Online. Ganz tolles Tool, wo man das dann auch nochmal eintragen muss. Natürlich auch nicht genauso, wie man es beim Bundesanzeiger macht, also dass man nochmal ein bisschen mehr Arbeit hat und bezahlt auch da nochmal für. Nochmal 45 Euro. Das heißt, der Jahresabschluss kostet allein schon, wenn man es alleine macht, Zeit natürlich auf der einen Seite, aber auch Geld. Trotzdem günstiger natürlich, als wenn man es über einen Steuerberater macht. Das geht bei unserer Größe noch, aber ab einem gewissen Punkt sollte man das von Profis sozusagen machen lassen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch die ganz normalen Steuererklärungen machen, ne? Das heißt, Körperschaftssteuererklärung, die normale Gewerbesteuererklärung, das wird nochmal separat eingereicht. über Elster an die Finanzämter, damit man dann auch das nochmal mitberechnet bekommt. Das basiert aber alles sozusagen eh aufeinander, weil man muss ja Umsatz etc., Bilanzsumme, Gewinn- und Verlustsumme muss man eh angeben und auf diesen Summen basieren dann wiederum die Berechnung der anderen Steuern. Das kann dann sehr günstig oder sehr teuer werden. Und nicht zu vergessen ist auch die Umsatzsteuerjahresanmeldung, dass man die einreicht. Man macht das ja meistens monatlich oder quartalsweise, je nachdem, wie das Finanzamt das möchte. In unserem Fall ist es quartalsweise. Man muss aber am Ende vom Jahr, weil das ja nur Vorausmeldungen sind, dann nochmal eine Gesamtanmeldung machen oder Berechnung sozusagen, damit das dann nochmal geprüft werden kann, ob alles auch entsprechend richtig war. Ja, das ist so in Kurzform, was der Jahresabschluss ist.
Ja, also ihr seht, Leute, es reicht halt nicht, eine tolle Idee zu haben, sondern man muss wirklich auch ein paar Dinge sich erarbeiten bzw. anlesen, weil, also wir haben großes Glück, dass Mino, dass du das schon mal gemacht hast in deinem Leben und das kannst. Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Natürlich haben wir auch schon einen Steuerberater und der wird das auch übernehmen, sobald wir dann größer sind. Ja. Aber es, also ich habe das jetzt auch mir versucht anzueignen über Bücher, ja, über Beispiele, über Internet, Videos, was auch immer. Es ist halt einfach echt eine trockene Geschichte. Absolut. Es ist auch nicht so einfach. Man muss auch echt gut mit Zahlen sein, beziehungsweise nee, eigentlich ja nicht. Man muss eher verstehen, was ist nötig und was ist für meine Rechtsform, weil du ja gerade gesagt hast, auch in unserem Fall, wir sind eine GmbH, deswegen halt auch Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter. Dementsprechend ist das halt auch nochmal ein anderes Thema, als wenn man jetzt irgendwie Einzelunternehmer ist oder noch keine Kapitalgesellschaft ist. Ne?
Genau. Das größte Problem, das ich immer sehe, ist, dass halt die verschiedenen Buchhaltungsprogramme, die man so haben kann, wir haben ja mittlerweile auch ein neues, schon seit letztem Jahr, davor hatten wir ein anderes, da werden die Posten oft ganz anders benannt oder haben halt dann in jedem Programm einen anderen Namen und du musst aber halt genau wissen, wie ist jetzt dieser eine Posten, welchem offiziellen Posten in der Bilanz dann zugerechnet, damit man da halt keine Fehler macht und so. Das ist im Prinzip immer das besonders Nervige, weil klar, man hat dadurch, dass man eh die Buchhaltung machen muss, ne, durch die Umsatzsteuer etc., hat man ja die ganzen Kostenpunkte schon alles aufgelistet und am Ende hat man in einem Tool auch die Gewinn- und Verlustrechnung immer perfekt stehen. Das ist nie das Problem, weil das wird automatisch zugerechnet, da gibt es auch nur feste Begrifflichkeiten. Die Bilanz ist immer das Problem und dann vor allem auch zu gucken, wir müssen nur die Mikrobilanz machen, weil wir halt Kleinstunternehmen sind. Wie gruppiert man dann die Sachen zusammen, weil die dann jetzt wieder andere Namen haben in der Gruppierung als in dem Aufgeschlüsselten und so. Ja, das ist immer schwierig und ist immer ein bisschen nervig, aber man muss es dann halt mal machen und dann hat man es hinter sich, ne?
Ja, und es ist auch sau wichtig, ja, weil ohne sowas, ohne diese Grundlagen geht es nicht. Das ist halt die betriebswirtschaftliche Seite. Ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, das zu können. Und ich finde auch das auf der einen Seite natürlich extrem trocken, aber ich finde es tatsächlich spannend, das zu lernen, weil das halt auch zu einer Geschäftsführung dazugehört.
Genau.
Und die Geschäftsführung heißt halt nicht, man ist der lustige Gründer, der dauernd neue Tools erfindet oder neue Produkte baut oder so, sondern das ist halt wirklich dann sein Business zu managen und da gehört halt auch dazu, Steuern zu bezahlen und dem Staat zu reporten, wie das Jahr so war, wie das nächste Jahr aussehen soll. Und das ist auch extrem wichtig, sonst würde die ganze Marktwirtschaft auch nicht funktionieren.
Absolut.
Dementsprechend, er lernt das auf jeden Fall, lest euch die Dinge an, holt euch Steuerberater, lasst euch beraten, lasst euch helfen, wenn ihr es nicht selber könnt, weil es ist wirklich sau wichtig. Und das ist auch einer der vielen Gründe, warum Startups scheitern, weil diese Sachen einfach nicht ordentlich gewickelt werden. Das ist so.
Unterschätzt nicht die betriebswirtschaftliche Voraussetzung, die man quasi da wirklich haben muss. Wir hatten das ja auch mit ein paar von unseren Gästen, wo es so ein bisschen darum geht, wenn man eben nicht aus dem Bereich kommt, dann ist das schwierig, sich das Ganze anzueignen. Es sollte aber eigentlich immer mindestens einer im Team sein, der generell betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir drei Betriebswirtschaftler sind und daher jeder halt dann so ein bisschen damit reinspielen kann. Aber es ist immer ganz, ganz schwierig, wenn man da gar nichts mit zu tun hatte und sich das dann aneignen muss, ne?
Ja, und ich muss ganz offen sagen, also ich meine, ich habe das studiert 3 Jahre lang, ne, International Business und komme aus diesem Background, aber es hat halt, also die Dinge, die ich im Studium gelernt habe, hat nichts mit den, ich sag mal, Werkzeugen zu tun gehabt, die ich jetzt brauche. Ja, natürlich hat man Grundkenntnisse, natürlich lernt man Marketing, Sales im Groben kennen und so weiter. Und es hilft natürlich extrem, so ein Studium mitzunehmen. Aber jetzt mal so einen Jahresabschluss tatsächlich zu machen, Elster kennenzulernen, sich da einzuloggen, Dinge einzutragen, die Begrifflichkeiten zu verstehen, zum Hörer zu greifen und tatsächlich mal ein Verkaufsgespräch führen, das lernst du nicht. Ja. Das musst du dir hart erarbeiten und anlesen und auch wirklich trockene Dinge mal lernen, und dann auch einfach mal durch die Hölle gehen und hart, und das wirklich einfach krass erlernen, das ist halt absolut. So. Absolut. Aber ja. Das gehört dazu und wenn man getrieben ist von einem tollen Produkt und das groß machen will, dann nimmt man das auch in Kauf und macht das auch.
Ja, selbstverständlich.
Das machen wir ja auch. Ja. Und wir sitzen da teilweise auch noch spätabends und machen irgendwas, worauf wir eigentlich keine Lust haben in dem Moment, was auch nicht wirklich mit unserem großen Traum-Startup zu tun hat, aber muss halt sein. Sonst klappt dieser ganze Traum nicht. Das muss halt dann sein. Ja, absolut. Das ist halt so. Absolut. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine spannende Erklärung von dir und auch mal, vielleicht haben die Leute da Fragen zu, dann sollen sie uns bitte kontaktieren.
Ja, gerne, sehr gerne.
Kannst denen ja gerne das auch nochmal schriftlich irgendwie erklären, wenn die da irgendwelche einzelnen Punkte nicht ganz verstehen oder selbst an dem Punkt jetzt stehen und nicht weiterkommen. Ich wollte dich noch fragen, hast du jetzt für das nächste Jahr mal rein beruflich, rein aus Compounder-Sicht, was ist so dein Ziel?
Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir die Prozesse, die wir in der Firma jetzt so nach und nach einbauen, auch mit den neuen Mitarbeitern, die jetzt mit dazukommen. Kleiner Spoiler, wir haben zwei neue Mitarbeiter oder bekommen jetzt zwei neue Mitarbeiter, dass sich das Ganze quasi einspielt, dass das auch so funktioniert, dass wirklich die uns in unserem Tagwerk Sachen so wegnehmen können, dass wir uns auf unsere Bereiche schon mal stärker fokussieren können. Das ist ja wirklich wichtig, darauf hatten wir es ja am Anfang auch drum, ne? Dass es eben manchmal sehr schwierig ist, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig machen muss, aber eigentlich mehr Zeit für seinen Hauptbereich braucht. Das hoffe ich natürlich, dass das jetzt so ein bisschen mit abgedeckt wird, ja, dass ihr auch ein bisschen ruhigere Luft habt, weil wenn ihr ruhigere Luft habt, habe ich auch ruhigere Luft, weil das dann nicht auch an mich weitergereicht werden kann sozusagen und dann kann ich mich auch auf meine Sachen konzentrieren und ich hoffe natürlich, dass wir auch dieses Jahr wieder an der Plattform ordentlich rumschrauben können mit coolen neuen Sachen, die dazukommen, auch mit neuen Hochschulen, die vielleicht dann nochmal irgendwelche spezifischen Anforderungen haben, aber halt auch primär, dass eigentlich, gerade wenn jetzt so eine Hochschule mit dazukommt, dass es eigentlich vielleicht auch gar nicht mehr so großartig nötig ist, für so Sachen halt dann groß was anzupassen, sondern eher, wenn wir sagen, hey, wir bauen da mal eine coole neue Funktion ein, einfach weil wir jetzt schon so ein cooles und krasses Tool gebaut haben, dass die Hochschulen eigentlich mega zufrieden sind von Anfang an. Das wäre so mein Wunsch, ne?
Mhm. Ja. Super.
Ja. Und du?
Gute Aussage. Ja, also ich habe tatsächlich zwei ganz konkrete Wünsche. Mhm. Eine mit Zahlen belegt, ich will 80 plus Hochschulen haben, 80 plus unterschriebene Verträge haben. Mhm. Wir haben ja jetzt schon deutlich mehr unterschriebene Verträge, als Hochschulen sichtbar sind auf der Plattform. Das liegt einfach daran, dass das Onboarding lang dauert und die Befüllung der Profile einfach länger dauert. Aber die Verträge sind unterschrieben und da bin ich auch stolz drauf. Und mega, ich möchte das mehr als verdoppeln jetzt in diesem Jahr noch, einfach weil ich jetzt diesen Pull-Effekt auch irgendwo gut erzeugen kann.
Absolut.
Und weil du, wie du gerade gesagt hast, ich neben also Dinge, die am Rande so ich immer noch machen musste, jetzt wegfallen, dadurch, dass wir einfach Mitarbeiter haben, die mir das jetzt abnehmen. Und ich kann mich da auch nochmal echt voll drauf konzentrieren. Wir haben ja auch, das kann man ja auch sagen, im Sales-Bereich jetzt nicht groß jemanden eingestellt, einfach weil ich das glaube, dass ich das auch noch selbst schaffe alles.
Klar.
Und auch noch in der eigenen Hand behalten möchte. Aber für andere Dinge, die auch sehr wichtig sind, die auch umsatzrelevant sind, haben wir uns einfach Leute geholt, damit das Ganze noch effektiver läuft und wir uns wirklich auf die Kernbereiche konzentrieren können. Der zweite Punkt, den ich wirklich angehen möchte, ist, dass wir aus dem, ich sag mal, aus der Website, die wir gebaut haben, die ja einen ganz klaren Mehrwert schafft, der aber noch sehr linear ist, ja, also Student orientiert sich, bewirbt sich, schreibt sich im besten Fall ein, Hochschule kriegt vollgeprüfte Bewerbung, spart enorm Zeit, die ist abgeschlossen, ne? Das ist ja quasi unser Kundennutzen, den wir haben.
Ja.
Und ich hätte gerne, dass wir in diesem Jahr es schaffen, dass wir dieses lineare Businessmodell zu einem Plattformmodell tatsächlich bauen und nicht nur die Leute, ich sag mal, vermitteln und die auf dem Weg begleiten und dann sagen, viel Erfolg noch, sondern dass wir die Leute bei uns behalten und wirklich auch so eine Art Kommunikationstool bauen, beziehungsweise die Leute zurückkommen, über uns sprechen und auch andere dazu animieren, zu uns zu kommen. Und daran arbeiten wir ja extrem stark, du ja in der Technik enorm.
Ja, ich höre schon sehr viel Arbeit auf mich zukommen.
Ja, genau. Wir haben ja schon das ein oder andere Tool, das gerade im Bau ist, das du ja fleißig zusammenstellst. Das ist ja wirklich großartig. Und da bin ich extrem gespannt und das werden wir natürlich hier auch ganz groß promoten, sobald es soweit ist.
Ja,
aber absolut. Das ist auf jeden Fall mein meinem Wunsch, dass gewisse Dinge, das hat aber nichts nur mit neuen Tools zu tun, sondern das hat auch was mit Network-Effects, mit wie funktionieren einzelne Tools, wie sind die Value-Units aufgeteilt, es gibt dann die Haupt-Value-Units, die wirklich diesen Hauptwert schaffen, warum die Leute tatsächlich dann zu uns kommen, dann gibt es die Neben-Units, die auch sehr wichtig sind, die aber jetzt nicht produktrelevant sind, die einfach nice to have sind. Was wir da noch so schaffen werden, bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, wie viel Umsatz machen wir dieses Jahr? Wir haben große Ziele und also da würde ich jetzt ungern drüber sprechen, aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr deutlich sehen, wie gut dieses Geschäftsmodell funktioniert.
Ja.
Und dass es funktioniert, wissen wir. Dass es auch gut funktionieren kann, wissen wir auch. Aber es kommt natürlich in diesem Zyklus-Schema, das wir haben, immer darauf an, wie gut konvertieren dann die Leute und wie gut konnten wir den Leuten auch individuell helfen.
Ja.
Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch, mega. Ja. Ich bin extrem motiviert in das neue Jahr gestartet. Mhm. Also das hatte ich wirklich selten, dass ich so Bock drauf hatte, weiterzuarbeiten und weiterzukommen.
Aber es fing ja schon auch gut an. Also wir sehen ja auch schon eine Qualitätssteigerung, auch was die Bewerbung angeht jetzt zu Beginn. Und von daher denke ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Auch unsere Kapitalspritze, die wir bekommen haben und die jetzt sich nochmal im besten Falle erhöht kommende Woche, die sorgt natürlich auch dafür, dass wir das ein bisschen komfortabler angehen können, eben auch mit Unterstützung angehen können. Und von daher sehe ich da ein gutes Jahr auf uns zukommen. Mit viel Arbeit, aber mit gutem Return auch.
Ja. Wir haben so einen Running Gag zwischen uns, dass wir immer sagen, nächstes Jahr wird unser Jahr. Und wenn das neue Jahr dann angefangen hat, dann sagen wir immer, dieses Jahr wird unser Jahr. Und das sagen wir seit 2017 tatsächlich. Und dieses Jahr ist es aber tatsächlich so. Also dieses Jahr ist es nicht nur unser Jahr, sondern es muss unser Jahr werden.
Ja.
Ich fand letztes Jahr schon extrem erfolgreich, also in Relation zu den anderen. Und dass in diesem Markt so Fuß zu fassen, ist halt unfassbar schwer.
Klar.
Es ist ein sehr langsamer Markt, ein sehr kompetitiver Markt. Aber ich glaube, dass wir echt uns gut positioniert haben jetzt endlich mal.
Ja,
wir wissen
auch.
Auf jeden Fall, wo wir stehen, wo wir ansetzen müssen. Und ich glaube, dass dieses Jahr wirklich mit uns persönlich, aber auch das mit der Firma viel machen wird.
Mhm, definitiv.
Also ich glaube, dass wir noch eine deutliche Entwicklung durchmachen werden dieses Jahr.
Ja. Und ihr seid da live mit dabei sozusagen. Freut euch also wirklich drauf, was wir so alles zu besprechen haben. Lasst uns auch vor allem gerne mal wissen, was ihr davon haltet, dass wir jetzt das so ein bisschen mehr, ich sag mal, Entrepreneurship-Journey-mäßig machen. Ich sehe Omi schon gerade die Stirn runzeln, was das bedeutet, dass wir euch auf den Weg mitnehmen, wie wir unser Unternehmertum quasi aufziehen, wie es weitergeht mit Compounder und was wir dann zu berichten haben. Finde ich sehr cool und spannend.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn jetzt ihr selbst da draußen ein Startup aufbaut und gerade vor einer Situation steht, die ihr irgendwie nicht lösen könnt oder nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt. Und das geht um ein bestimmtes Thema wie Marketing, Sales oder Datenschutz oder was auch immer. Dann schreibt uns und wir können uns da mal selbst reinarbeiten und vielleicht einfach mal eine Folge generell drüber machen. Ja. Also dann wieder so wie letztes Jahr.
Genau.
Aber prinzipiell finde ich das, glaube ich, auch sehr spannend, wenn wir jetzt einfach alle zwei Wochen darüber sprechen, mit Unterbrechung von Gästen natürlich, wie wir so vorankommen. Ja? Und ich glaube, dass wir am Ende des Jahres dann ganz anders sprechen werden wie heute.
Mhm.
Und das ist dann, glaube ich, echt auch so ein cooles Tagebuch, das wir einfach so führen können.
Definitiv, definitiv. Ja. Sehr cool. Gut.
Gut.
Machen wir weiter, oder?
Weiter geht's.
Was ist passiert?
Ja, gerade heute ist es natürlich ein bisschen spannend für uns auch gewesen, uns so ein bisschen auf Themen hier zu einigen, denn es ist natürlich innerhalb dieses einen Monats ziemlich viel passiert. Und ich weiß noch, dass ich heute Morgen aufgestanden bin und gedacht habe, herrje, was ist denn eigentlich alles passiert? Ja, weil man hat dann doch ein relativ schlimmes Kurzzeitgedächtnis, muss ich schon sagen. Aber auch diesem Jahr, und das ist das, was ich ja zu Beginn der Folge im Intro auch angesprochen habe, auch dieses Jahr geht es leider mit dem Thema weiter, das uns natürlich im letzten Jahr so beschäftigt hat, von dem ich hoffe, dass es ein gutes Ende findet und nicht schlimm endet. Und das ist der Krieg gegen die Ukraine, der natürlich leider unermüdlich weiterläuft. Auch wenn wir hier Weihnachten gefeiert haben und uns ins neue Jahr geknallt haben, knallen da eben ganz andere Sachen. Eine schöne Meldung in diesem Zusammenhang ist, dass Deutschland sich endlich mal dazu entschlossen hat, dann doch etwas größeres Gerät zu liefern, nämlich die Marder-Panzer. Zwar nicht die Kampfpanzer Leopard 2, ne, die eigentlich jetzt auch gefordert sind, das möchte aber jetzt Polen machen. Das ist die neueste News gewesen. So ein bisschen, heute Morgen klang das so ein bisschen durch, dass wohl die Strategie da sein soll, dass Polen eben voranstößt, dass die anderen Länder auch so ein bisschen dazu animiert werden, Kampfpanzer zu liefern. Ne, dass man halt jetzt sagen kann, okay, einer unserer europäischen Partner, worauf man sich ja immer bezieht, hat jetzt damit gestartet. Wir sind also nicht die Ersten. Deutschland, zieh doch mal nach. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie das aussieht. Die SPD im Bundestag setzt sich weiterhin so ein bisschen dafür ein, das Ganze diplomatisch zu lösen. Das setzt auf diplomatische Initiativen, um so einen Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine herbeizuzaubern, sage ich mal. Ist schwierig, sieht man ja auch. Ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten, was diese diplomatischen Sachen angeht. Weil es einfach ein Angriffskrieg war und die Frage halt ist, nach all den Krollen, die wir das letzte Jahr, ich muss mal überlegen, fast Jahr, so erlebt haben, ob das der richtige Weg ist. Russische Armeen auf der anderen Seite stocken ihre Streitkräfte ukrainischen Angaben zufolge ziemlich auf. Die verfolgen nämlich weiterhin das Ziel, die 4 annektierten Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporischja und Cherson, ich hoffe, dass ich das halbwegs ordentlich aussprechen konnte, vollständig einzunehmen. Das sind ja die aktuell annektierten Gebiete, die ja teilweise wieder stark umkämpft waren, wo auch wieder Landgewinne für die Ukraine verzeichnet waren. Und deswegen stocken die da so ein bisschen wieder auf, um das wieder zurückzuerobern oder komplett einzunehmen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, und das ist der aktuelle Stand heute Donnerstag. Ja.
Ja.
Wird also nicht besser.
Oder? Also ich habe tatsächlich auch mich so ein bisschen ferngehalten von diesen News. Allerdings habe ich eine Sache mitbekommen, dass diese Waffenruhe, die über Weihnachten hätte stattfinden sollen, ja nicht stattgefunden hat. Das war natürlich auch klar geplant von Putin zu sagen, hey, guckt mal, die schießen trotzdem auf mich.
Ja, klar.
An Weihnachten, ja, toll. Sie haben es aber nicht begonnen. Und das habe ich nur mitbekommen, dass es halt das nicht gab. Und dann musste ich auch in dem Moment an die Menschen denken. Also ich saß da so an meinem Tisch mit viel Essen und meiner Familie und da waren halt Leute im Krieg, ne?
Ja. Ja, es ist paradox, ne, wenn man sich überlegt, dass das gar nicht so weit weg ist, was da gerade alles stattfindet.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ein Jahr ist das jetzt einfach schon fast her. Unglaublich.
Ja.
Ja, und noch eine ganz andere unglaubliche Geschichte gibt es aus unserem Land. Und zwar aus der Metropole Lützerath, die jeder kennt. Ist eine kleine Ortschaft in NRW mit ehemals 650 Einwohnern. Ich sage ehemals, es wohnt nämlich kein Schwein mehr dort, wurden ausgebürgert, geräumt sozusagen. Und genau, dieser Ort ist nicht mehr bewohnt. Allerdings gibt es an diesem Ort ein großes Braunkohlevorkommen. So, und dieses Braunkohlevorkommen möchte RWE, ja, dieser Riesengigant, Energiegigant, möchte die abbaggern sozusagen.
Ja.
Und dieses RWE-Konzern hat tatsächlich mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer ein Sonderabkommen geschlossen, dass sie dieses Lützerath abbaggern dürfen, klar. Aber dafür passiert der Kohleausstieg bis 2030. Und dieses Abkommen wurde geschlossen. Es gibt Gerichtsbeschlüsse, es gibt alles Mögliche. RWE darf abbaggern.
Ja.
So, jetzt gibt es natürlich in unserem Land die berühmten Klimaaktivisten, die, keine Frage, wichtig sind, die auch die richtige, ich sag mal, die richtigen Gründe haben, aber leider nicht die wirklich richtigen Mittel verwenden.
Ja.
So, diese Klimaaktivisten blockieren nämlich dieses Vorhaben. Und zwar gibt es da sicher viele, die friedlich vorgehen und ihre Schilder hochhalten. Es gibt aber tatsächlich auch Gewalt gegenüber Polizei und Sicherheitskräften.
Ja.
Und das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ein genehmigtes Vorhaben, Braunkohle abzubauen, mit einem Beschluss, der politisch, gerichtlich, wie auch immer, beschlossen wurde. Und jetzt kommen da Leute und attackieren Polizisten und es müssen Polizisten aus dem ganzen Land eingefahren werden oder eingeflogen werden, damit die da vor Ort für Sicherheit sorgen.
Ja.
Ist einfach nur unfassbar. So.
Absolut.
Und das gleiche Thema mit diesen Aktivisten hatten wir ja um die Weihnachtstage auch oder vor den Weihnachtstagen mit diesem an die Straße kleben und Kunst beschmieren und sowas. Also ja, das ist halt eine weitere Aktion jetzt. Die Klimaaktivisten wollen ganz klar den Kohleausstieg am besten heute. Es ist halt irgendwie nicht möglich und es gibt halt diese Abmachungen. Und klar, du kannst für etwas einstehen und Klimaschutz ist extrem wichtig und die Aktivisten haben Recht, aber sie haben kein Recht mit dem, was sie tun, wie sie es tun.
Ja.
Und diese Maßnahmen, die da machen, gerade auch Gewalt, ja, also Gewalt gegenüber Polizisten, das geht einfach gar nicht so.
Ja.
Und die müssen halt bestraft werden, ist halt so.
Absolut.
Genau. Und das läuft halt hier auch noch so, neben allem anderen Scheiß.
Ja, der Zweck haltet halt eben nicht die Mittel, ne? Das ist halt das ganz große Ding.
Genau.
Und ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ja, ich habe heute Morgen auch da ein Interview von einer Klimaaktivistin zugehört, die natürlich das auch in einer ganz anderen Sicht schildert, ne, mit Gewalt eigentlich eher von den Polizisten ausgehend. Das ist ja immer ein großes Narrativ in dem Bereich. Ja, klar, wir sind jetzt nicht vor Ort, um das genau einschätzen zu können. Aber ich meine, was wird erwartet, ja, wenn man sich da, egal ob friedlich oder nicht friedlich, also bei nicht friedlich sowieso, klar, ja, dass da mit Gewalt, gegen Gewalt sozusagen zu rechnen ist, ist klar und soll auch so sein. Das hier ist kein Marionettenstaat, das ist ein Rechtsstaat, ne, und der wird auch so durchgezogen. Aber dass man sich dann eben wundert, dass man da weggeräumt wird, das ist ein bisschen Doppelmoral, würde ich mal wieder sagen. Ne?
Korrekt.
Ja. Ja, und dann hatten wir natürlich auch zwei sehr traurige Nachrichten, zumindest wenn man Fußball und Sport begeistert ist. Das hat nichts mit der WM zu tun, die an sich schon ein sehr trauriges Zeugnis war, sondern es sind zwei sehr bekannte Ikonen des Fußballs verstorben. Das ist zum einen der ehemalige brasilianische Fußballstar Pelé, der verstarb letztes Jahr schon am 29.12. in São Paulo, gilt bis heute als einer der allerbesten Fußballspieler aller Zeiten und ist bis heute auch der einzige Spieler, der drei Weltmeistertitel erspielte. Übrigens auch nur so eine schöne Randnotiz. Und auf der anderen Seite ein zwar etwas weniger bekannter, aber trotzdem im europäischen Fußball sehr prominenter ehemaliger Fußballstar und Trainer, nämlich Gianluca Vialli, ehemaliger Juventus-Spieler sogar. Der verstarb jetzt erst kürzlich am 6.1. in London. Gianluca Vialli war unter anderem bekannt als einer der Topspieler von Juventus Turin und Sampdoria Genoa, wo er alle nationalen und europäischen Trophäen so abgeräumt hat, unter anderem natürlich auch die Champions League und ja, den UEFA Cup. Und ja, sehr, sehr traurig waren beides ganz tolle Menschen, ganz tolle Fußballer. Und ja, da war die Fußballwelt natürlich zu Recht erschüttert. Gerade natürlich bei Pelé, einfach wegen dem globalen Interesse, das dahinter war, mit Tausenden von Leuten, die da zum Beerdigungsmarsch nach Brasilien gekommen sind. Ja, gleich Szenen, so ein bisschen wie damals eben, als Michael Jackson verstorben ist, ne, wo die großen Trauerzüge dann eben im Fernsehen zu sehen waren. Ja, das mal als eher kleinere Nachricht hier.
Also, rest in peace Pelé und Gianluca Vialli. Ja, gehen wir zurück in die Welt der Internet-Businesses. Ihr habt davon vielleicht schon gehört, es gibt ein neues Tool, das heißt ChatGPT. Mhm. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die vom Unternehmen OpenAI gebaut wurde. Mhm. Und jetzt will Microsoft, der große Tech-Gigant, den wir alle kennen, OpenAI, also die ganze Firma, kaufen. Mhm. So. Das Tool ChatGPT erlaubt Texteingabe mit einem Chat und die künstliche Intelligenz dahinter antwortet dann innerhalb von Sekunden auf die Eingabe. Und falls ihr das noch nicht probiert habt, macht das mal. Das ist abgefahren. Die gibt da irgendeine Frage ein. Irgendeine irgendwie sagt, ihr könnt sagen, schreibt mir ein Gedicht oder schreibt mir einen LinkedIn-Post oder zu dem und dem Thema. Schreibt mir einen Aufsatz, was auch immer. Und dieses Tool baut dir innerhalb von Sekunden einen krassen Text dahin. Mhm. Ja, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Also ist ja auch wirklich schon an Schulen verboten worden in den Vereinigten Staaten. Einfach weil das natürlich das absolute Cheating-Potenzial hat. Okay. Da frage ich mich, wo war ChatGPT in meiner Kindheit? Genau. Und so können beispielsweise Texte geschrieben oder Aufgaben von der KI gelöst werden. Also ihr könnt da wirklich alles Mögliche mitmachen. Mhm. Wirklich abgefahrenes Tool. Und nun plant Microsoft den Kauf dieser kompletten Firma, wie schon gesagt, für ganze 10 Milliarden Dollar. Hm. Was ja schon eine Stange Geld ist. Und ja. Wo dann die Gründer von OpenAI vermutlich auch ausgesorgt hätten.
Ja.
Die Bewertung von OpenAI würde damit auf satte 29 Milliarden Dollar ansteigen.
Puh.
Genau, nur wegen diesem einen Tool. Also die wollten, ne, ChatGPT ist jetzt wahrscheinlich die Cash-Cow und ja, der goldene Griff für diese Firma geworden. Hm. Und klar, dass so hier so ein riesen Tech-Gigant, das ich jetzt holen möchte. Aber es ist schon Wahnsinn. Also,
ja,
was das kann. Ne? Vor allem, das ist ja auch innerhalb von Tagen hier bekannt geworden. Keine Ahnung. Also, ich habe erst davon nichts gewusst und plötzlich sprachen alle drüber. Plötzlich habe ich damit Dinge geschrieben. Plötzlich war das den ganzen Tag bei mir auf dem Desktop offen. Also, war wirklich, wirklich abgefahren.
Ist lustig, weil es eigentlich schon seit 2021 veröffentlicht ist, ne? Und die Version, genau, die wir jetzt gerade nutzen, ist im November, Ende November dann geupdatet worden.
Aber da sieht man mal, was Medien so bringen, ne? Mhm. Also wenn dein Produkt, wenn dein Tool so gut ist, dass Leute darüber sprechen, dass Medien darüber berichten, dann macht das die Runde, das geht viral.
Ja, absolut.
Und dieses Tool ist halt wirklich so abgefahren und so gut, dass jeder davon jetzt weiß. So, und klar, eigentlich kriege ich sowas immer mit. Ich bin ja in den Business News und überall auch so drin, aber das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das ging an mir vorbei. Ist aber wirklich spannend.
Siehst du mal. Ja, jetzt haben wir hier einfach vier Themen gehabt. Ich habe es ja schon angekündigt, es war so viel, um uns darauf zu beschränken und einfach auch, um den Podcast nicht elend lang zu machen, machen wir jetzt hier einen Cut. Es gibt in 2 Wochen ja bestimmt wieder Neues zu berichten. Und wir gehen in unsere letzte Kategorie, die da heißt:
Was treibt euch um?
Ja, und wie immer freue ich mich natürlich besonders auf unsere allerletzte Kategorie und bin schon ganz gespannt, worüber du jetzt gleich was erzählen wirst. Denn, Paula, was treibt dich aktuell um?
Ja, bei mir geht es tatsächlich mit Internet und Business im Internet weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Story von oder über Logan Paul gehört hast. Logan Paul, dieser super erfolgreiche YouTuber, der mit YouTube angefangen hat, Millionen von Follower gewonnen hat und dann aber auch eine Boxing-Karriere tatsächlich startete. Mhm. Und damit ja auch, ich weiß nicht, wie viel hunderte Millionen gemacht hat und ja auch als Billionär gilt, also als Milliardär. Und also um Geld muss der sich ja keine Sorgen machen. Ja? Und dann verstehe ich nicht, warum so einer, und mein eigentliches Thema kommt dann noch, aber das muss ich kurz erzählen, der hat mit einer Truppe, wovon man eigentlich wusste, dass die vorher schon kriminelle Dinge gemacht haben, beziehungsweise Betrugsfälle begangen haben und so weiter. Also die sind nicht ganz cool gewesen. Und mit denen hat er ein Projekt gestartet in der Blockchain und hat gesagt, das ist mein erstes richtiges Projekt in der Blockchain. Das hat er fett angekündigt. Er hat gesagt, das wird das neue Pokémon. Ja, das wird alles überschatten. Das wird das Ding des Jahres oder des Jahrzehnts, was auch immer. Der hat ein Spiel bauen lassen von einem ITler, das heißt Crypto Zoo. Ja, also Crypto Zoo. Mhm. Und da ging es darum, dass User Eier kaufen konnten, also virtuelle Eier. Mhm. Aus diesen Eiern konnten dann Tiere schlüpfen und diese Tiere konnten sich dann miteinander paaren. Also zum Beispiel ein Löwe und ein Seehund oder ein Löwe und eine eine Maus oder alles Mögliche, alles war möglich. Und dann hast du quasi so Hybride rausbekommen. Und diese Hybride ich habe es nicht ganz verstanden, konntest du dann irgendwie horten und irgendwann dann verkaufen und dann hast du quasi mit diesem Spiel Geld verdient. Tatsächlich so hier Kryptogeld, ja.
Okay.
Und das konntest du dann auch mit deinen Wallets, du hast dann ja so Wallets, konntest es dann zu Cash-Out-Wallets transferieren und dann wirklich damit Geld machen, richtiges Geld. Das war die Versprechung. So. Mhm. Und dann haben die, ich habe mir die Doku jetzt 2-mal angeguckt. Das ging echt über, also 3 Teile. Da hat der CoffeeZilla, das ist so ein YouTuber aus Amerika, der macht immer so Aufdeckungsvideos. Das ist so der Wallraff aus Amerika sozusagen. Und der hat eine krasse Doku. Über ein Jahr lang hat er recherchiert und hat halt rausgefunden, dass das alles purer Betrug ist. Mhm. Dieses Spiel gibt's gar nicht, aber die Leute haben trotzdem jetzt schon Geld ausgegeben. Nach dem ersten Tag Release, Mino, das halte ich fest, nach dem ersten Tag Release haben die Leute 2,5 Millionen Dollar ausgegeben insgesamt.
Mama mia.
So, und das sind junge Menschen, die wurden da auch interviewt, das sind junge Menschen, nicht nur junge Menschen, da sind auch Ältere dabei, wo man denkt, Alter, hast du den Schuss nicht gehört, aber das sind teilweise Kinder. Da war einer, der hat gesagt, mein Sohn hat in dem Spiel 20.000 Dollar verloren. Da frage ich mich, wie kommt der an 20.000 Dollar?
Ja.
Wie kommt der überhaupt in dieses Spiel? Wie kommt der bitte in die Blockchain? Und dann, also ich war so geflasht, also war so interessiert. Ich kann das gerne alles mal aufarbeiten und mal ganz genau erzählen, was da abgelaufen ist. Das möchte ich jetzt hier nicht machen, das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist echt interessant. Mhm. Auf jeden Fall war es Betrug und dann einer ist tatsächlich mit 6 Millionen abgehauen, einer von dieser Gruppe, hat auch die anderen betrogen irgendwie und also krass. Logan Paul hat gesagt, er wäre bis zum heutigen Zeitpunkt damit keinen Cent rausgelaufen, aber die Intention war natürlich, da sehr viel Geld zu verdienen mit dem auf Kosten anderer. So, das war einfach die Intention. Und natürlich ist es immer das eigene Verschulden zu sagen, ich gehe jetzt in dieses Spiel rein und es ist auch die Schuld der Eltern, die Kinder da reinzulassen. Mhm. Aber das treibt mich jetzt um. Jetzt komme ich zu meinem Thema. Wie schützt man denn seine Kinder davor? Beziehungsweise, woher weiß man denn, was seine Kinder im Internet machen? Und auch jetzt für uns, ja, oder für mich, die, ich bin ja sehr interessiert an Dingen und gucke mir das immer alles an und so, woher weiß man eigentlich, was Betrug ist und was wirklich valide ist? Weil die haben nämlich das im Interview auch gesagt. Da sitzt ein Logan Paul, der hat 20 Millionen Follower auf YouTube, der ist einer der meistbekanntesten Leute der Welt. Und wenn der das sagt, dann glauben das dem die Leute.
Mhm. Ja. Das ist ja auch das große Problem damit.
Die jungen Leute
gucken zu dem auf. Ja. Mhm. Ja. Na gut, also ich meine, auf der einen Seite hat es natürlich viel mit Medienpädagogik zu tun, ne? Dass so viele Leute auf solche Betrugsmaschen hereinfallen und vor allem Kinder, liegt ja auch unter anderem daran, dass die Eltern einfach selbst noch gar nicht genug, ich sag mal, Wissen angehäuft haben über das Internet und wie es funktioniert, um jemanden darüber aufzuklären. Wir andererseits sind mit dem Internet mehr oder weniger groß geworden, oder wir sind mit dem Internet groß geworden, unsere Nachfolgegeneration ist mit Social Media groß geworden. Das heißt, wir können zumindest auch unsere Kinder, wenn es dann mal soweit ist und man sie auf das Internet loslässt, vorher entsprechend halt unterrichten und ein bisschen beibringen, wie geht man mit solchen Geräten um, worauf muss man achten, was sind Red Flags, also was sind so, ich sag mal, Indikatoren dafür, dass man sagt, okay, das könnte jetzt Probleme machen, das könnten Viren sein, das könnten Betrugsmaschen sein, etc. Und vor allem gibt es ja auch die Möglichkeiten, über entsprechende Software nicht zwingend jetzt zu monitoren, das geht auch, ne, dass man komplett überwacht, was die Kinder machen, aber entsprechende Funktionalitäten beispielsweise einschränkt, sodass über Handyverträge keine Abo-Sachen abgeschlossen werden können. Ne? Mhm. Das kann man einfach beim Mobilfunkanbieter machen, das habe ich auch zum Beispiel bei mir generell gemacht, weil man halt, wenn man aus Versehen mal irgendwas anklickt, dann direkt irgendwie alles abgebucht wird. Das geht dann halt auch nicht. Oder gleiches gilt, ne, du kannst im Internet nur Geld ausgeben, wenn du Zugriff auf irgendeine Geldquelle hast. Also gibt es natürlich dann halt auch keinen Zugriff auf PayPal oder sonst irgendwas. Und schon kann sowas halt nicht passieren. Ne? Also es liegt so ein bisschen in der Hand der Eltern, die Kinder auch zu unterrichten und denen so ein Verständnis dafür beizubringen. Ne?
Ja, definitiv. Auf jeden Fall hast du völlig recht. Müssen wir auch tun. Und dann denkt man sich halt, okay, und was ist mit den Erwachsenen, die eigentlich klar bei Verstand sind, die dann dahin rennen und denken, oh, ich mache jetzt das schnelle Geld. Und da habe ich mir dann auch gedacht, die Leute sind irgendwie nicht mehr bereit, hart für irgendwas zu arbeiten, langfristig sich zu irgendwas zu committen. Also nicht alle natürlich, aber solche Leute, die dann sagen, ich gehe jetzt in so ein Spiel rein, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ich habe keine Ahnung, was das für Erfahrung ist und das ist noch nicht mal draußen, ich kaufe aber trotzdem schon diese Coins.
Ja.
Für Tausende von Dollar, ja? Also ich kaufe jetzt irgendwelche Coins von etwas, das noch nicht existiert. Was zur Hölle?
Ja, die Leute sind schon immer schnell, geil auf das schnelle Geld gewesen, ne? Und auch deswegen sind ja auch diese ganzen WhatsApp-Gruppen und so halt so beliebt. Oder man kann damit so viel Geld machen, weil Leute immer schauen, wie kann ich denn schnell ohne großen Aufwand Geld machen? Und in der Regel sind es halt Betrugsmaschen, ne? Und die Leute fallen da irgendwie mit ihrem Leichtglauben drauf rein, ne?
Ja, und einer hat halt gesagt, das ist ja auf der Blockchain. Das ist ja nicht veränderbar, das ist ja sicher. Mhm. Also die Leute haben keine Ahnung, was die Blockchain ist. Ich habe auch keine Ahnung, was die Blockchain ist. Keiner weiß, was die Blockchain ist. Ja? Wenn du da nicht so richtig tief in der Thematik drin bist, dann weißt du das nicht.
Ja.
So, das ist eine tolle Technologie und da funktionieren auch Dinge wie jetzt Krypto und sowas, funktionieren da drauf ja. Aber das ist halt auch noch überhaupt noch nicht Mainstream.
Nein. Und vor allem kannst du mit solchen Schlagwörtern kannst du halt die Leute immer triggern.
Eben.
Die haben keine Ahnung davon.
Eben, ganz genau.
Ja, das muss
ganz
was
genau.
Wichtiges sein, ja.
Du wirfst schnelles Geld, Blockchain, Sicherheit, was weiß ich, Logan Paul in einen Topf und die Leute kaufen das.
Ja.
Hardcore. Also Leute, wir können gerne mal diese dreiteilige Doku verlinken. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich interessant. Es ist wirklich auch lustig gemacht. Man lacht sich auch tot und denkt sich einfach nur, Mann, oh Mann. Können Krass. Wir gerne mal machen.
Ja,
machen wir. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Ja, Mino, was treibt dich um?
Ja, mich treibt auch etwas rum, das wir schon so ein bisschen angesprochen haben in unserem Was ist passiert, nämlich das Thema Lützerath, beziehungsweise das, was darunter brodelt, nämlich die Klimaproteste, beziehungsweise die Art und Weise, wie solche Proteste durchgezogen werden. Wir hatten es ja schon jetzt mehrfach angesprochen, du hast selbst eben angesprochen mit dem Kunstbeschmieren und so weiter, sich festkleben und so. Und ich bin dann die ganze Zeit so am Überlegen, was ist der Sinn und Unsinn von zivilem Ungehorsam? Also Dass diese Art des Protestes existiert, hat sicherlich seine Berechtigung. Ja, irgendwie muss man ja auch quasi seinen Unmut äußern können oder zeigen können. Meiner Meinung nach aber halt in dem Maße, in dem es beispielsweise der Rechtsstaat vorgibt. Es ist ja nicht so, als hätten wir keine Möglichkeit, irgendwie zu demonstrieren etc. Ganz normal und unter Bedingungen, wie es eigentlich auch schon immer gemacht wurde. Warum muss man also jetzt so krasse Töne anschlagen? Und wenn ich mir dann immer unter so Berichterstattungen in Social Web quasi die Kommentare durchlese, hast du immer die zwei Fronten. Die einen Leute, die sagen, das geht absolut gar nicht. Und die anderen Leute, die sagen, ja, wie soll man es denn sonst irgendwie klar machen? Und ich finde gerade diese letztere Argumentation, wie soll man es denn sonst irgendwie klar machen, ist überhaupt nicht die demokratische Antwort, die man darauf geben kann. Denn nur weil es natürlich, und das ist ja allen klar, und ich verstehe auch nicht, warum mittlerweile es immer noch Leute gibt, die sagen, es ist noch nicht irgendwie in der Politik angekommen. Es ist allen paar, bis auf einer Partei, ja, und das ist die AfD, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass wir dagegen was tun müssen. Wir können aber nur was dagegen tun und auch nachhaltig etwas dagegen tun, wenn wir alle Leute mit an Bord nehmen. Und ich habe die Befürchtung, dass je mehr solche Aktionen kommen und je öfter man noch weiter davon hört, wir die normalen, in Anführungszeichen, Durchschnittsbürger halt immer weiter vergraulen, für in irgendeiner Form politisch aktiv zu werden, weil sie nur noch genervt davon sind. Weil welchen Vorteil hast du denn davon, wenn die Leute gar keinen Bock mehr haben, dir zuzuhören, weil du gerade deren Tag versaut hast, weil die können jetzt einfach nicht mehr die Autobahn befahren oder was weiß ich, ja? Also es ist ja, oder jetzt in Lützerath einfach Sachen zu blockieren, die einfach, also wo der Kompromiss ja schon war, sie dürfen da baggern, damit der Kohleausstieg 8 Jahre vorgezogen wird. Also ihr habt ja quasi schon ein bisschen was dazu beigetragen können, ja? Aber jetzt sorgt ihr dafür, dass ja eigentlich es alles nur noch schlimmer wird und auch mit dem Polizeiaufwand alles nur noch teurer wird, als es im Endeffekt eigentlich sein müsste. Ne? Das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, müsste das eigentlich nicht in einem liberalen Rechtsstaat anders ablaufen?
Ja, auf jeden Fall, glaube ich schon. Und man muss ja auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja die Friday for Future-Organisation und dann gibt es auch noch diese letzte Generation, die quasi so radikal vorgeht und sich irgendwo dran klebt und Kunst beschmiert und was weiß ich. Ja. Und wenn man diesen Leuten mal zuhört, also weißt du, vom inneren Grund, warum sie das machen, haben sie ja völlig recht. Okay, also das ist auch so. Die Welt macht halt nicht genug. Wir machen halt wirklich überhaupt nicht genug, damit dieses große Dilemma Klimawandel irgendwie mal angegangen wird. Machen wir halt nicht. Und das wollen die halt irgendwie durch radikale Aktionen ja da Aufmerksamkeit drauf legen. Mhm. Allerdings finde ich dann diese Argumentation, wenn die sagen, wir hören damit auf, Kunst zu beschmieren, wir hören damit auf, uns irgendwo auf die Straße zu kleben und Krankenwagen und was weiß ich zu blockieren, wenn wir das 9-Euro-Ticket kriegen und wenn das Tempolimit kommt. Ja. Diese zwei Punkte sollen erfüllt werden, dann hören die sofort auf. Mhm. Und dann frage ich mich, was, wieso? Also das ist doch nicht, also dann ist ja das Klimaproblem nicht gelöst. Nee, also klar, Deutschland hätte dann einen Schritt gemacht mit zwei sofort wirksamen Dingen, sehe ich genauso. Ich halte auch beides für gut, aber du kannst ja nicht so eine Riesenaktion machen und dann sagen, nur diese zwei Dinge und dann höre ich sofort auf. Ja. Dann darfst du nie wieder irgendwas machen. So, das macht ja keinen Sinn. Aber jetzt gerade bei Lützerath, also das siehst du halt, also jetzt war, letztes Jahr hatten wir doch diese Geschichte mit diesem Forst.
Mhm, Hambacher Forst, ja.
Genau. Und dieses Symbol, was die Aktivisten da hatten, ist jetzt quasi weg. Und jetzt brauchen sie halt was Neues. Ja, keine Ahnung. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, bei was ist passiert. Das ist halt eine gerichtlich beschlossene Vereinbarung zwischen Politik und Wirtschaft, ja, und du hast halt keine Chance, das wird durchgesetzt, so oder so, egal wie viele Aktivisten du da hinschickst, dann wird's halt gewalttätig und dann ist wieder so die Sache mit schlechtes Licht, ja. Mhm. Dieses Thema ist zu wichtig.
Ja, ja, das größte Problem, das ich damit habe, gerade in solchen Aktionen, ist dann eben, dass dann das Framing wieder am Ende so läuft, dass wir doch so ein brutaler Polizeistaat sind. Und ich meine, ganz im Ernst, wir sind ein Rechtsstaat und der Rechtsstaat kann und muss seine Mittel dann so durchziehen, wenn eben solche Aktionen kommen, die dann Sachen verhindern, die, wie du sagst, eben gerichtlich beschlossen wurden. Es kann doch nicht sein, dass sich da einfach 2000 Leute hinstellen und sagen, nö, ist mir egal, wie unser Rechtsstaat läuft und dass das beschlossene Sache ist. Ich will das nicht und deswegen blockieren wir hier einfach was. Und sich dann quasi zu beschweren, oh, wir werden hier geräumt, gegebenenfalls auch etwas in Anführungszeichen gewaltvoller, wo man jetzt mal ein bisschen auch einschränken muss zwischen, naja, wie soll man jemanden, der da halt sich weigert wegzugehen, wegbekommen, kannst du nur durch Wegzerren machen. Und wenn das Polizeigewalt ist, ja, dann will ich nicht wissen, wie man dann so Sachen in Amerika quasi sehen würde. Mhm. Und andererseits hast du diese Linksradikalen, die da, und es sind ja Linksradikale, die dann die Polizei angreifen, ne, so wie wir es auch bei den Hamburger Eskalationen damals hatten, ja, wo Molotow-Cocktails geworfen werden, wo Farbbeutel geworfen werden, wo Steine geworfen werden und sowas. Und in dem Moment ist bei mir auch jede Raison weg. Also so Leute gehören dann auch nicht hierher. Weil mit so Leuten kannst du sowieso keine Diskussion anfangen. Weil die wollen den Rechtsstaat sowieso nicht haben. Weil wenn dann gegen die, diese Institution angekämpft wird. Und das finde ich schwierig. Weil wenn Leute nicht verstehen, dass die Demokratie sowieso nur über Kompromisse läuft und es sonst nicht funktioniert, du kannst deinen eigenen Blick nur durchziehen, wenn du der Diktator des Landes bist sozusagen. Aber ansonsten muss man sich irgendwie auf Mittelwege einigen. Und da finde ich es doch schon mal eine große Sache, dass man sagt, naja, ihr dürft das eh nur machen, weil ihr 8 Jahre früher aufhören müsst. Alla hopp.
Ja.
Ja, also irgendwie, irgendwo müssen wir ja uns einigen, weil die werden das nicht alle ganz von alleine machen, aus Goodwill raus. Und ja, das ist für mich immer so. Ich sehe das halt so, dass wenn solche Sachen, also solche Aktionen Erfolg haben, dann weitet sich das nicht nur von dem Thema, also auf das Thema Klimaaktivismus aus, sondern das könnte halt dann bei allen möglichen anderen sein. So, ja, ich habe halt dann keinen Bock auf das und das, also gehe ich jetzt erstmal mich irgendwo festkleben. So, was soll das? Also, was ist das denn für eine Art und Weise, in einem Rechtsstaat zu kommunizieren? Es geht für mich gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, hast du völlig recht. Auf der anderen Seite, wenn du halt jahrelang auf die Straße gehst und wie jetzt Friday for Future die ganze Zeit protestierst und es funktioniert halt, also es passiert halt nichts, aus deren Augen nichts, dann kann ich schon verstehen, dass der Ton schärfer wird. Also wenn du es versuchst, über friedliche Straßenproteste irgendwie so ein bisschen mit Schilder hochhalten und es funktioniert halt nicht, also keiner reagiert drauf und sagt, ach ja, komm, lass die doch reden. Sind doch Kinder. Ja, sorry, also dann kann ich schon verstehen, dass du radikaler wirst. Also natürlich, die Maßnahmen sind überhaupt nicht cool und ich finde es auch total beschissen, aber irgendwo muss halt auch was passieren, weißt du?
Klar,
das
klar.
Ist halt, also man darf nicht drauf eingehen und da darf nicht sagen, okay, ja, wir knicken jetzt ein, weil ihr habt jetzt diese Maßnahmen ergriffen, das geht nicht, weil wie du gerade gesagt hast, dann weitet sich das aus, das wird dann zur Norm. Aber einfach mal vorher zu sagen, Leute, wir nehmen euch ernst, kommt, wir laden euch ein, komm, wir setzen uns mal hin, lasst uns mal genau überlegen, was wir tun können. Irgendwie die ernst nehmen, ja, weil sonst hört es ja nicht auf. Ja. Also niemals.
Ja, natürlich, natürlich. Aber es ist halt für mich einfach das ganz normale Verständnis einer Demokratie, dass man sagt, wenn du willst, dass Sachen durchgesetzt werden, musst du eine Mehrheit hinter dir versammeln. Offensichtlich haben sie keine Mehrheit, also wollen sie es mit solchen Aktionen durchziehen. Und ich das gilt für alles. Das gilt nicht nur für die Klimaaktivisten, das gilt auch für die ganzen komischen Reichsbürgerschwurbler. Ja? Die haben auch keine Mehrheit hinter sich und deswegen fangen sie dann solche Aktionen an, wie es jetzt war mit dieser Reichsbürger-Razzia, ne? Wo die den Staat haben gewaltsam unterbringen wollen. Fällt mir gerade ein, dass wir das vergessen haben, in was ist passiert. Ja. Aber also ich meine, das gilt in jede Richtung. So geht es nicht. Ja. Und dann muss man halt in eine andere Staatsform wechseln oder halt in ein Land gehen, wo es eine andere Staatsform gibt. In der Demokratie funktioniert das nur über Mehrheiten und diese Aktionen haben scheinbar keine demokratische Mehrheit, denn sonst würde es anders aussehen. Das ist so ein bisschen die Raison.
Sehr gutes Schlusswort auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Also das ist ja auch ein ongoing Thema, da werden wir sicher noch ein paar Mal drüber sprechen.
Denke auch, ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich glaube, als Fazit muss man sagen, auch das Thema Klimawandel ist schon bedrohlich, ist schon auch negativ beeindruckend.
Ja, ja. Darf man nicht unterschätzen.
Müssen wir unbedingt angehen, ja. Gut, Freunde, das war die erste Folge im neuen Jahr.
Ja.
Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es wieder losgeht.
Ich auch.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ja, schreibt uns gerne euer Feedback, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themenwünsche, alles, was ihr möchtet.
Genau.
Und ansonsten, Nino, es war mir eine Freude.
Es war mir wie immer eine Freude. Wundervoll war's. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ne? Ciao, Leute.
Ciao, Leute. Macht's gut.